Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. April 2022. Früher hieß es immer der April, der macht mit dem Wetter, was er will. Andreas, guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Und das macht er offensichtlich auch mit meinen Prognosen mit dem Frühjahr. Das haut alles nicht so wirklich hin. Also wir haben gerade wieder Schnee. Es ist unfassbar, aber wir haben Schneefall. Also diese Klimaerwärmung macht mich ganz fertig. Ständig kalt und Schnee, es ist wirklich furchtbar. Also heute werden wir so zwischen 10 und 15 Zentimeter, wahrscheinlich sogar 20 Zentimeter Schnee Fall haben, nicht lang, sondern hoch. Und aus diesem Grunde können wir momentan auch auf den See gar nicht sehen, weil da eben ja der Schnee runterfällt. Das ist wie eine Nebelwand im Moment. Aber es wird morgen wieder sonnig und schön werden und der Schnee wird natürlich innerhalb von ein, zwei Tagen komplett wieder weg sein.
Auch wenn wir es nicht sehen, mein lieber Schatz am Silbersee, aber er changiert mit Sicherheit.
Er changiert wie verrückt, ich bin ganz sicher. Schade, dass wir es nicht sehen können, aber ab Mittwoch seid ihr wieder dabei.
So ist es. Und es ist ja nichts Außergewöhnliches. In Mitteleuropa gab es überall Winter- und Schneeeinbrüche. Und das gehört einfach dazu. Furchtbar finde ich das gar nicht, sondern so ist das Leben. Sehr abwechslungsreich. So ist übrigens auch die Nachrichtenlage. Und wir fangen an in Kanada. Denn hier hat etwas stattgefunden, was längst überfällig war und was offenbar auch ein bisschen Beruhigung in zumindest das große Thema bringt, katholische Kirche und Gräueltaten an den indigenen Völkern in Nordamerika, vor allem hier in Kanada. Papst Franziskus hat sich entschuldigt am 1. April und man wertet dies hier als historischen Akt. Er hat sich entschuldigt bei den indigenen Gemeinschaften für wörtlich beklagenswerten Missbrauch, den sie in Kanada erlitten haben. Und das war also vergangenen Freitag. Und er sagte, er hoffe, dass Kanada Ende Juli von ihm besucht werden könne persönlich und dass er die Entschuldigung dann auch persönlich den Überlebenden des fehlgeleiteten Missionseifers der katholischen Kirche überbringen könne. Also zum Hintergrund, wir hatten darüber auch schon berichtet, gerade im vergangenen Jahr waren hunderte Gräber gefunden worden von Kindern, die aus den indigenen Völkern herausgenommen worden waren und bis in die 80er Jahre in katholischen Internaten und Schuleinrichtungen ja, betreut, da ist ja das Wort treu drin, das mag ich hier gar nicht sagen, verwaltet wurden. Und ich habe mal hier eine Meldung von CBC rausgesucht hier aus Kanada. Also es waren 150.000 Kinder der kanadischen Ureinwohner, die im letzten Jahrhundert bis eben in die 70er, 80er Jahre gezwungen wurden, diese staatlich finanzierten christlich nennt man das, christliche Schulen zu besuchen, um sie vom Einfluss ihrer Heimat und ihrer Kultur zu isolieren. Ziel war es, sie zu christianisieren und an die Gesellschaft zu assimilieren, die die früheren kanadischen Regierungen für überlegen hielten. Diesen Kindern, die meistens als Wilde bezeichnet wurden, wurde verboten, ihre indigene Sprache zu sprechen. Sie durften ihre Traditionen nicht pflegen. Viele von ihnen wurden körperlich und sexuell missbraucht. Tausende von Kindern schafften es überhaupt nicht mehr nach Hause zurück, weil sie verschollen waren. Wie gerade erwähnt, ist in letztem Jahr gerade an verschiedenen Stellen, an verschiedenen Internaten in Kanada entdeckt worden, dass viele Kinderleichen dort verscharrt worden sind. Das sind, Andreas, ja für heutige Zeiten, und das Ganze liegt ja nicht mal 40 Jahre zurück, sind es ja Zustände, die man für eine moderne zivilisierte Gesellschaft eigentlich nicht kennt.
Ja, und es ist natürlich beeindruckend, wenn man auch solche Menschen mal persönlich kennenlernt. Und hier in unserer Gegend gibt es natürlich die Mi'kmaqs. Das ist also ein Stamm dieser indigenen Völker, die hier in Kanada ansässig sind. Und da haben wir gute Kontakte. Und wenn man sich mit den Menschen mal unterhält, auch was sie bis zum heutigen Tage noch durchmachen. Wir hatten gerade ein interessantes Gespräch mit einem sehr hochrangigen Mann, der auch Professor ist an einer Universität. Und ist eben halt auch ein Mi'kmaq. Und der sagte dann zum Beispiel, weil er verheiratet ist mit einer Frau, die ist weiß. Und wenn die zu seinem Essen gehen und er verlangt dann die Rechnung, dann wird selbstverständlich der Frau die Rechnung vorgelegt. Man muss sich das mal vorstellen, weil man davon ausgeht, dass dieser Farbige gewissermaßen sich aushalten lässt und er gar nicht in der Lage wäre, diese Rechnung zu bezahlen. Und das für einen gestandenen Mann, der erfolgreicher Professor ist an einer Universität, ist es immer wieder so das Tagesgeschehen. Und wenn man sich vorstellt, was da in den Menschen abgegangen ist über die Jahrhunderte dieser Diffamierung, dieser Abwertung quasi der Urbevölkerung hier, dann kann einem manchmal wirklich schlecht werden. Und ich finde das immer sehr interessant und deshalb ist es auch gut, dass wir das jetzt hier als erste Meldung haben, denn was man diesen Menschen dort angetan haben, ist unbeschreiblich.
Ja, wie du gerade sagtest, wir hatten erst vor wenigen Tagen ein Gespräch auch mit einem hochrangigen Häuptling dieses Mi'kmaq-Stamms und wir haben darüber gesprochen und ich habe ihn auch gefragt, ist das ein Zeichen für sein Volk, das angenommen wird. Und er sagte, ja, es ist ein dringend notwendiger Prozess, der damit glaubwürdig in Gang gesetzt wird. Nun ist es so, dass die indigene Bevölkerung hier, das muss man einfach so sehen und sagen, noch immer, und zwar sehr stark, leidet unter diesem Einfluss der Behandlung der Kinder. Man muss sich das vorstellen, man muss seine geliebten Kinder abgeben und sie kommen vielleicht gar nicht mehr zurück oder schwer geschädigt oder gedemütigt. Und wenn sie zurückgekommen sind, haben sie massive Gewalterfahrungen, was natürlich das Leben eines Menschen auch verändert, also gerade wenn man über die Psychologie und die Forensik bei Tätern, bei Straftätern spricht, dann liegt oft bei ihnen Gewalt zugrunde in der Kindheit. Und das ist natürlich hier auch der Fall. Und die indigene Bevölkerung leidet schwer unter den Auswirkungen. Hier haben wir viel Alkohol- und Drogenmissbrauch und eben auch Gewalt in den Schulen. Und es gibt überall Mediatoren, die versuchen, Ruhe hineinzubringen. Aber man kann sich vorstellen, dass dieses Volk einfach schwerstens geschädigt ist bis in die heutige Zeit. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist dieses Zeichen aus Rom für diese Menschen sehr wichtig, denn es ist der Täter selbst, es ist die katholische Kirche aus Rom mit dem Oberhaupt, dem Papst, der sich entschuldigt und er hat gesagt, er habe sich eine ganze Woche die Geschichten, die Berichte auch angehört der Indigenen, dass das koloniale Projekt, die Kinder aus ihren Familien herauszureißen, ihre Wurzeln, Traditionen und Kultur abzuschneiden und ein generationenübergreifendes Trauma ausgelöst zu haben, das heute noch zu spüren sei. Er sagte, es sei ein Gegenzeugnis zum Evangelium, das das Internatssystem zu wahren vorgab. Und für dieses beklagenswerte Verhalten der Mitglieder der katholischen Kirche, wörtlich, bitte ich den Herrn um Vergebung. Und ich möchte Ihnen von ganzem Herzen sagen, dass es mich sehr schmerzt und ich schließe mich den kanadischen Bischöfen in ihre Entschuldigung an. Die hatten sich vorher schon entschuldigt. Und er sagte, Franziskus, er schäme sich für die Rolle, die katholische Erzieher bei dem Schaden gespielt hätten, bei dem Missbrauch und der Missachtung eurer Identität, eurer Kultur und sogar eurer geistigen Werte. Und wenn er über die geistigen Werte spricht, Andreas, wenn man sich die Kultur der indigenen Völker anschaut, wir haben besonders guten Einblick hier bei den Mi'kmaqs, dann ist es ja eine sehr spirituelle Kultur, eine mit der Natur verbundenen und direkt mit dem Schöpfer immer wieder verbundenen Kultur, die auch hohe Wesen, die zur Schöpfung gehören, eben mit einbeziehen und man bittet um Schutz und um Frieden.
Ja, diese indigenen Völker haben ja über hunderte, nein, über tausende Jahre hier mehr oder weniger im Einklang mit der Natur gelebt, waren hoch angebunden, sehr spirituell, und man spürt es auch heute noch sehr deutlich. Denn wenn wir uns zum Beispiel mit diesen Menschen unterhalten, dann spüren wir nicht den Hass, sondern wir spüren einfach nur im ersten Augenblick eine gewisse Distanz, gerade bei den Normalen. Wenn man mit den Menschen aber in Kontakt kommt und sie merken, dass man wirklich echtes Interesse hat, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eben halt diese Dinge auch zu erfahren, dann öffnen sie sich irgendwann und es entstehen mittlerweile Freundschaften. Es sind richtige Freundschaften, und dieser Hass oder Rache ist überhaupt nicht zu spüren. Sie sprechen nach wie vor von dem Creator, also von dem Schöpfer, der unsere Welt geschaffen hat und wie wichtig es ist, dass wir in Frieden miteinander alle leben. Und das ist also eine solche großartige Erfahrung immer wieder. Und wir haben oft Gänsehaut und sind dann ganz bedächtig. Und das ist schon toll, wenn dann solche Dinge dann gebracht werden. Es könnte ein so großer Frieden ausgehen. Und genau das ist natürlich auch der Punkt, der natürlich auch damals schon, als man diese Menschen unterdrückt und zerstört hatte, entwurzelt hatte, die natürlich auch heute dann tatsächlich diese Schwierigkeiten haben mit Gewalt und Drogenmissbrauch und so weiter. Und dass man diese Menschen wieder zurückbekommt in die Urspiritualität. Und ich glaube, das ist durchaus möglich. Wir können viel von ihnen lernen. Aber es ging natürlich auch damals die Gefahr des Friedens von ihnen aus. Und diese westliche Kolonialisierungswelt war eben nicht auf Frieden aus, sondern auf Eroberungszüge. In deinem Buch beispielsweise auch Blutgericht Europa, da haben wir die ganze Geschichte aus europäischer Sicht ja einfach mal beschrieben. Und da geht es ja auch stark um diese Kolonialisierungseinflüsse in Afrika und in anderen Ländern, Lateinamerika. Es ist ja alles nichts Neues, aber es ist gut, wenn das immer wieder ins Bewusstsein gerufen wird.
Es wird knallhart ins Bewusstsein gerufen, wenn man sich die Berichte dieser Menschen anhört und die Schäden bis in die heutige Zeit. Und ich kann nur aufrufen, wir machen ja jeden Abend um 21.30 Uhr das Abendgebet. Und wer mitmachen möchte, einfach um 21.30 Uhr sich für einen Moment zurückziehen. Wer meditieren möchte, wer beten möchte, je nachdem, wie es für jeden passend sich anfühlt, der möge einige heilende Gedanken auch zu diesen unterdrückten Völkern schicken. So, das war ein starkes Anfangsthema. Es hat uns halt auch hier sehr berührt, weil wir mittendrin leben. Wir wollen jetzt auf die ganze Welt schauen, Andreas. Und bevor wir zum Ukraine-Krieg, zu den Stellungnahmen der Regierungen kommen, wollen wir uns dem Thema Impfpflicht noch einmal widmen. Es heißt ja jetzt lapidar, ja, die Impfpflicht ist vom Tisch. Also der Bundestag, da gibt es keine Mehrheit. Jetzt überlegt man, ob es vielleicht eine Impfpflicht geben könnte für Menschen ab 50 Jahren. Das dauert dann noch ein bisschen, bis man dahin kommt. Das heißt, viele sind jetzt fast beruhigt und sagen, na ja, das ist jetzt erstmal vom Tisch und da können wir jetzt zufrieden sein. Währenddessen, wir berichten ja auch hierüber regelmäßig, zum Beispiel über das World Government Summit, das gerade in Dubai stattgefunden hat. Währenddessen organisieren sich die großen Non-Government Organizations, also die Nichtregierungsorganisationen, mit den Reichsten der reichen Milliardären zusammen, und die stricken an einer neuen einheitlichen Weltregierung. Das hätten sie jetzt gerne. Darüber haben wir am Freitag auch ausgiebig gesprochen. Da gehen wir jetzt nicht ins Detail hinein. Aber sie wollen gerne eben auch mit der WHO gemeinsam einen globalen Gesundheitsplan aufstellen. Dazu gehört die Pandemiebekämpfung und dazu gehören natürlich auch Pläne einer Impfpflicht, die dann eben nicht von den einzelnen Ländern verhängt wird, sondern dann von dem großen Government, das über allen steht. Andreas, so rum oder so rum, wenn eine Impfpflicht kommt und man kann fast davon ausgehen, dass sie, wenn sie durch die Vordertür nicht reingeht, dann eben durch die Hintertür kommt. Was würde das bedeuten? Weil du hast dir jetzt mal die Statuten angesehen des Deutschen Bundestags zum Thema allgemeine Impfpflicht.
Ja, ich habe mir da ein bisschen Dinge durchgearbeitet. Das Ganze geht zurück auf eine Arbeit vom 3. Dezember 2021. Und das war eine Anfrage an die sogenannten wissenschaftlichen Dienste. Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, die unterstützen die Mitglieder des Bundestags, also die Abgeordneten, bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Und die Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes, also die geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages wieder oder eines seiner Organe. Aber jeder Abgeordnete kann sich an dieses Gremium wenden, um individuelle Einschätzung zur Rechtslage zu bekommen. Und hier war eine Fragestellung, und ich finde die sehr wichtig, weil die nach wie vor im Raum steht. Gefragt wurde in dieser konkreten Anfrage bei den wissenschaftlichen Diensten der Bundesrepublik Deutschland. Da wurde gefragt nach dem verfassungsrechtlichen Rahmen für eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19. Vor allem aber auch nach den Durchsetzungsmöglichkeiten, wenn man nämlich gegen diese Impfpflicht verstößt. Das finde ich sehr wichtig, und zwar egal, ob jetzt im Infektionsschutzgesetz eine Impfpflicht eingearbeitet wird oder ob über die WHO im Nachhinein das Impfschutzgesetz entsprechend geändert wird. So, also gehen wir mal erst auf den verfassungsrechtlichen Rahmen. Es geht hier primär natürlich um die körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 des Grundgesetzes. Da hat ja jeder ein Recht drauf. Und dazu schreibt der wissenschaftliche Dienst, ich habe das so ein bisschen alles zusammengefasst und auch geprüft, der in der Impfpflicht liegende Grundrechtsbegriff wäre natürlich verfassungsrechtlich gerechtfertigt, wenn die Regelung verhältnismäßig wäre. Also mit ihr also ein legitimes Ziel verfolgt würde und sie ferner geeignet, erforderlich und angemessen wäre, um dieses Ziel zu erreichen. Es wird also schon mal deutlich gemacht, dass der wissenschaftliche Dienst kein Problem damit hat, gegen den Artikel 2 des Grundgesetzes zu verstoßen, wenn man also eben halt eine Verhältnismäßigkeit nachweisen kann. Nun ist die Frage, wie die zustande kommt. Und das wissen wir natürlich, denn es gibt natürlich Staaten und auch Organisationen, die arbeiten mit Wissenschaftlern, und wir haben eben halt Wieler und Drosten. Und das ist eben halt ein großer Unterschied. Aber jetzt kommen wir zu den Problemen. Nehmen wir mal an, es würde eine Impfpflicht geben. Gar nicht durch den Bundestag, sondern durch die WHO. Ich glaube, diese Bundestagsdebatte ist momentan ein bisschen eine Art Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Problemen. Ich glaube nicht, dass man im Bundestag tatsächlich die Impfpflicht durchsetzen will, sondern man lenkt damit ab und bezieht das nachher auf die WHO. Also, was kann der Staat machen, wenn eine Impfpflicht käme? Zur Durchsetzung. Also zur Durchsetzung einer durch Gesetz und Rechtsverordnung statuierten Impfpflicht bestehen zwei Möglichkeiten. Erstens, neben den bekannten Sanktionen wie Eintrittsverbot in Restaurants, Konzerte und so weiter, besteht auch der Einsatz eines Verwaltungszwangs. Und das ist natürlich eine Geschichte, die wichtig ist. Das Ziel ist also klar definiert, nämlich die Pflichtwidrigkeit zu beenden, also irgendwie die Menschen dahin zu bekommen, dass sie sich impfen lassen. Gehen wir zu den Sanktionsmöglichkeiten. Da gibt es einen Paragraph 73, und der stellt fest, dass ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Rechtsverordnung zuwiderhandelt. Es kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro fällig werden. Man muss wissen, vorsätzlich oder fahrlässig bedeutet, Vorsatz heißt mit Wissen und Wollen etwas tun. Fahrlässig bedeutet, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lassen, also schlampig handeln. Aber es geht noch weiter, denn im Paragraphen 74 wird dann der Straftatbestand abgehandelt. Und sinngemäß steht dort drin, ich habe das sehr verkürzt, damit es auch allgemein verständlich bleibt, mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine im Infektionsschutzgesetz definierte Krankheit oder einen Erreger verbreitet. Also das ist der klassische Punkt.
Darf ich da mal fragen, was heißt denn das, wenn ich jetzt sage, ich lasse mir die Covid-Impfung nicht verpassen und man mir jetzt vorwirft, dass ich deswegen jemanden mit einem Schnuppen angesteckt habe, der positiv getestet wird, dann kann ich ins Gefängnis kommen für ein paar Jahre?
Ja, es geht darum auf jeden Fall, dass man, das wird ja schwer sein, überhaupt nachzuweisen, weil momentan gehen ja alle Beweise in eine andere Richtung, dass die Impfung mehr Schäden verursachen als die eigentliche, diese Erreger, die man uns erklärt. Aber im Prinzip geht es schon darauf hinaus, dass man also eine vorsätzliche Handlung darin beschreibt, wenn einer sich nicht impfen lässt und damit quasi diese Krankheit bewusst verbreitet oder eben halt die Erreger damit verbreitet. Das O-Zitat heißt: Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit dieser Sanktionsregelung werden soweit ersichtlich nicht erhoben. Also man hat keine Sorge, dass das gegen die Verfassung verstößt.
Wenn du O-Zitat sagst, meinst du Originalzitat, ja?
Originalzitat. Dankeschön. Originalzitat, ja, genau. Oh, sorry. Ich dachte, das wäre eigentlich, ja, okay. Wenn eine Covid-19-Impfpflicht also durch Gesetz eingeführt würde, stünde es dem Gesetzgeber frei, entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitstatbestände bei Zuwiderhandlungen zu definieren, so heißt das. Was versteht man jetzt unter dieser Zwangsvollstreckung, dieser Verwaltungsvollstreckung? Neben den ganz normalen Sanktionsmöglichkeiten, die man hat, du darfst nicht mehr ins Restaurant, nicht mehr ins Kino, keine Konzerte und so weiter, gibt es auch die Möglichkeit ihrer Durchsetzung durch Mittel des Verwaltungszwanges. Zum Teil wird die Möglichkeit des Einsatzes von Verwaltungszwang zur Durchsetzung der Impfpflicht als Ultima Ratio, also als letztmögliches Mittel gesehen. Und da wird es dann natürlich schon ein bisschen härter. Und ich habe da mal reingeguckt in den Paragraphen 9, wie die Zwangsmittel im Verwaltungs- und Vollstreckungsgesetz, so heißt das, gehandelt wird. Da gibt es einmal als Zwangsmittel als erstes die Ersatzvornahme. Eine Ersatzvornahme ist also quasi, dass wenn ich mich nicht impfen lasse, dann einen anderen dafür einsetze. Und das ist natürlich hier in diesem Fall nicht möglich. Wir kennen diese diese Zwangsmittel als Ersatzvornahme, wenn zum Beispiel jemand einen Baum an einer Grenze hat von einem Grundstück und der ist gefährdet, weil er morsch ist und jetzt wird er aufgefordert, dass dieser Baum abgesägt wird und er weigert sich, diesen Baum abzusägen. Dann kann beispielsweise eine Ersatzvornahme vom Staat angeordnet werden, dass der dann auf den Kosten desjenigen Baumeigentümers diesen dann eben halt abschneiden lässt. Aber hier geht es natürlich um was anderes, weil es geht hier ja um einen Vorgang an der Person selbst und nicht um irgendeinen Baum. Insofern wird das wahrscheinlich nicht kommen. Die zweite Geschichte ist das sogenannte Zwangsgeld. Das sind zum Beispiel die 25.000 Euro Strafe. Und als letzte Maßnahme gibt es den unmittelbaren Zwang. Und das Zwangsmittel muss in einem angemessenen Verhältnis natürlich stehen zu seinem Zweck. Dabei ist das Zwangsmittel möglich so zu bestimmen, dass der Betroffene und die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt werden. Also hier steht auch die Allgemeinheit wieder drin. Und dann kommen wir in den Paragraphen 12 des unmittelbaren Zwanges. Und da steht dann, führt die Ersatzvornahme oder das Zwangsgeld nicht zum Ziel oder sind sie untunlich, so nennt man das juristisch, so kann die Vollzugsbehörde den Pflichten zur Handlung, Duldung oder Unterlassung zwingen oder die Handlung selbst vornehmen. Darüber muss man natürlich jetzt diskutieren. Darf man zwangsgeimpft werden? Also es kommen dann Behördenleute, würden einen festhalten und die Impfung würde gegen den Willen in den Körper verabreicht werden oder diese Spritze. Die Hürden sind hier natürlich extrem hoch. Darauf wird auch in diesem wissenschaftlichen Dienst immer wieder hingewiesen. Aber wir sehen ja jetzt schon die schwindende Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb finde ich das sehr wichtig, dass wir diese Diskussion hier führen. Jetzt komme ich auch zum Schluss. Die Auswahl des Zwangsmittels liegt also quasi im Ermessen der Behörde, wobei diese den verhältnismäßig Grundsatz zu wahren hat. Es gibt einen Kommentar von einem Professor Christoph Degenhardt, ein bekannter Jurist, der ist bekannt dafür, für diese Ausführungen, der darauf hingewiesen hat, es wäre mit der Würde des Einzelnen unvereinbar, wenn man Menschen mit unmittelbarem Zwang zur Impfung bringen würde. Also er sieht da Gefahren, das lässt einen ein bisschen aufatmen. Allerdings sehe ich in dieser Entwicklung des Verlustes der Rechtsstaatlichkeit hier durchaus ein Gefährdungspotenzial. Also Degenhardt sagt, man muss es dann bei den normalen Dingen belassen. Sanktionen, kein Restaurant, keine Konzerte oder bestimmte Arbeitsplätze dürfen nicht gemacht werden. Das ist nicht ganz unbekannt. Grundsätzlich allerdings steht im Raum, dass hohe Strafen bis hin zu 5 Jahren Haft eingesetzt werden könnten unter bestimmten Bedingungen. Und wenn das nicht in irgendeiner Form überhaupt in der Diskussion wäre, dann würde es der wissenschaftliche Dienst auch in keiner Form erwähnen.
So, das war jetzt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags. Das hast du durchgearbeitet, Andreas. Wir haben im Moment keine Impfpflicht. Es heißt, es wird auch keine Impfpflicht geben. Eventuell eine ab 50, ab Spätsommer oder so. Die Frage ist jetzt, A, wem nutzt diese Information, außer dass sie Sorge und Angst in einem schürt? Und B, was kann man tun?
Also man kann eigentlich nur weiter im Bewusstsein sein. Und das ist das, was wir immer wieder sagen, geistesgegenwärtig die Situation beobachten. Was kann man tun? Auf gar keinen Fall aufgeben und in eine Trägheit verfallen. Wir sehen ja, und das sehe ich auch mit Freude ist vielleicht der falsche Eindruck, also mit Interesse, dass viele Menschen einfach das Vertrauen in diese politischen Organisationen verloren haben. Und ich halte das für angebracht in Anbetracht der Tatsache, was wir in den letzten Jahren erleben mussten, in Anbetracht der Tatsache, wie momentan eine Kriegsberichterstattung erfolgt. Und all diese Dinge, die machen mir große Sorge, weil einfach die Verhältnismäßigkeit, die Objektivität ich beim besten Willen nicht erkennen kann. Ich sage hier ja nur meine Meinung. Und aus diesem Grunde sehe ich es auch so, dass immer mehr Leute immer noch auf der Straße bleiben und sagen, nein, wir machen nicht mit. Und das ist das Einzige, was man sehen kann, einen inneren Widerstand haben und den man dann auch im Äußeren durchzieht. Menschen, die jetzt einknicken, das liegt oft daran, dass sie merken, dass der Widerstand in sich zusammenbricht. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich gegenseitig auch Mut zuspricht. Und zwar unter denjenigen, die einfach eine andere Meinung haben als der Mainstream. Übrigens hat der Mainstream ja auch das Recht, seine Meinung zu haben und kann sich da ihren Mut zusprechen. Aber es gibt eben halt immer noch das Recht der Eigenbestimmung über mein eigenes Leben, über meinen eigenen Körper. Und das muss unantastbar bleiben. Das ist für mich eine ganz klare Aussage. Genau wie die Todesstrafe unantastbar sein muss. So etwas darf nicht passieren. Und auch da gibt es ja gefährliche Tendenzen, wenn wir uns den Vertrag von Lissabon angucken, wo ja die Todesstrafe über Umwege sogar in der EU wieder einsetzbar wäre. Das ist vielen auch schon wieder in Vergessenheit geraten.
Also das heißt, wachsam bleiben, weitermachen mit dem inneren Widerstand, der ja auch morphogenetische Formen erzeugt, wenn er in guter Absicht für Frieden und für Heilung gedacht ist. Und diese Einflüsse sind stärker, als viele Menschen glauben. Und ich finde ganz spannend, Alexander Wallasch, der freie Journalist, der ja auch eine eigene Seite hat, die sehr erfolgreich ist, der spricht über Jürgen Todenhöfer in Bezug auf diesen Ukraine-Krieg und beginnt seinen Aufsatz mit beeindruckenden Worten, weil wir haben gerade selber, wir beide darüber gesprochen. Und er sagt, was fällt Ihnen auf der Straße schwerer, mit Nachbarn über den Impfzwang zu diskutieren oder über den Ukraine-Krieg? Mir scheint, als wäre ein Gespräch über den Ukraine-Krieg noch kniffliger, als sich zwischen Impfnebenwirkungen und Maskenpflicht für Kinder hindurch zu lavieren. Und er sagt, also er bringt das so auf den Punkt, dass dieser grausame Krieg jetzt offenbar einen noch größeren Druck auf Menschen ausübt, als es mit der Pandemie und den schweren Todesfolgen, die ja öffentlich diskutiert worden waren und den angekündigten Todesqualen alter Menschen, die dann, weil die Kinder sich die Hände nicht gewaschen haben, sterben müssten und so weiter. Und er sagt eben, dieser Krieg drückt jetzt noch mehr auf die Menschen und auch auf ihr Verhalten, weil wie sollen sie sich jetzt verhalten, wenn also praktisch eine Seite beschrieben wird, es ist der böse Russe und es ist Krieg in der Ukraine und es werden unschuldige Menschen getötet, was natürlich stimmt. Und auf der anderen Seite man nicht mehr sich frei äußern kann, nicht mehr frei denken kann. Und das ist jetzt tatsächlich mit diesem Krieg in der Ukraine komplett eingetreten. Das hat ja angefangen damit, dass russische Medien, also die russische Regierung deutsche Medien in Russland verboten hat, wie die Deutsche Welle, und dadurch dann ausgelöst russische Medien in Deutschland verboten wurden, also vor allem die staatlichen. Und jetzt hat es einen schweren Angriff am Wochenende gegeben auf eine Stadt in der Ukraine. Bucha heißt die. Und die Bilder, die sind ganz schrecklich, die man dort zu sehen bekommt. Und die sorgen natürlich weltweit für Entsetzen. Und es heißt so mehr oder weniger, oder hieß bis heute unisono in der Presse, das war der Russe. Russland bestreitet das aber, und das dringt jetzt auch in die Mainstream-Medien. So hat der Spiegel heute eine Überschrift gewählt, die heißt: Statement des Außenministeriums Russland behauptet, USA hätten Aufnahmen in Bucha bestellt. Also mit anderen Worten, eine falsche Flagge, eine Inszenierung wirft Russland der Ukraine und dem Westen vor. Und da heißt es in dem Text vom Spiegel: Russland bestreitet eine Verantwortung für die Gräuel und bezichtigt nun in bizarrer Weise die USA. Nach den verstörenden Berichten über ein Massaker der russischen Armee an den Einwohnern des Kiewer Vororts Bucha bestreitet Russland weiter jegliche Verantwortung für die Taten. Die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Frau Sacharowa, behauptet nun, die USA und ihre westlichen Partner hätten die grausamen Aufnahmen wörtlich bestellt, um Russland die Schuld zuzuschieben. Und sie wird auch zitiert mit den Worten: Wer sind die Meister der Provokation? Natürlich die Vereinigten Staaten und die NATO. Und auch Herr Lavrov, der Außenminister von Russland, hat sich zu dem Vorgang gemeldet, äußert sich ähnlich in dieser Weise. Und in den russischen Medien heißt es dann: Wir möchten darauf hinweisen, dass sich alle russischen Einheiten bereits am 30. März, einen Tag nach der Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei, vollständig aus Bucha zurückgezogen haben. Darüber hinaus bestätigt der Bürgermeister der Stadt Bucha, Fedorok, am 31. März in seiner Videobotschaft, dass sich niemand mehr vom russischen Militär in der Stadt befand. Einwohner, die mit gefesselten Händen auf der Straße erschossen worden seien, hat er dabei nicht erwähnt. Weiter heißt es vom Außenministerium in Russland: Daher ist es nicht verwunderlich, dass alle sogenannten Zeugnisse über Verbrechen in Bucha erst am vierten Tag nach Verlassen der Stadt durch russische Truppen erschienen. Als Mitarbeiter des ukrainischen Geheimdienstes und Vertreter des ukrainischen Fernsehens in der Stadt ankamen. Der Spiegel, ich bin gleich fertig, der Spiegel zitiert dann noch die ukrainische Seite, und die macht Russland für die Massentötungen verantwortlich. Präsident Zelensky sprach von einem Genozid und sagte, er befürchte, dass sich noch schrecklichere Dinge auftun könnten als das, was bisher über die Verbrechen in Bucha bekannt geworden ist. Ja, Andreas, man spricht von über 300 Leichen. Es gibt wirklich schreckliche Bilder, und es ist sehr, sehr schwierig. Also man kann gar keine Position ergreifen, denn es gibt zwei Seiten, die ihren Standpunkt bekräftigen, und die weichen nun erheblich voneinander ab.
Ja, und im Rahmen eines Krieges ist es natürlich so, da kann man eigentlich keiner Quelle mehr vertrauen. Das ist das Problem, weil jeder nutzt natürlich irgendwelche Bilder, ob sie inszeniert sind oder nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Meine Erfahrung mit der westlichen Medienwelt, die kann ich beurteilen. Die östliche kann ich relativ schlecht beurteilen, zumindest nicht wie die westliche. Und die westliche Medienwelt hat mir ganz deutlich gesagt: Vorsicht. Erst einmal glaube ich so ziemlich gar nichts, aber wenn dann solche extremen Bilder kommen, die auch so inszeniert wurden, und das haben wir auch gesehen bei dieser Flüchtlingskatastrophe, wenn wir dann, also aus Syrien beispielsweise, wo dann auch so bestimmte Bilder regelrecht drapiert wurden und im Nachhinein sich das auch herausstellte, dann wird es dann natürlich wirklich schon sehr komisch. Also ich habe da mein Vertrauen verloren, und ich muss ehrlich sagen, hier müsste ein Untersuchungsausschuss rein, und ich habe gehört, dass Russland ja unbedingt einen Untersuchungsausschuss auch bei der UN haben will, um diesen Vorgang dort genau zu bearbeiten. Und interessanterweise kommt dieser Untersuchungsausschuss gegen Russland jetzt nicht von den Vereinten Nationen, sondern Russland stellt diesen Antrag. Und das ist eigentlich schon mal ein Zeichen dafür, dass man da nicht was rüberschütten möchte und möchte das ungeschehen machen, sondern man will das Ding aufarbeiten. Und wenn wir wissen, dass seit 2014 der Krieg in der Ukraine bereits läuft, das müssen wir wissen, der hat ja nicht am 24. Februar angefangen, sondern dann sind die Russen mit eingegangen, die sind dann mit dazugekommen. Aber davor gab es schon, wir haben so viele Leichen gesehen von 2014 an, wo Menschen verbrannt wurden, im Prinzip in Häusern, die man angesteckt hatte und dabei auch beispielsweise keine kriminalistischen, wirklichen ansprechenden Maßnahmen gemacht wurde. Wichtig ist eine Aufklärung des Ganzen.
Also du hast es gerade gesagt, Russland fordert einen Untersuchungsausschuss oder eine Untersuchung in den UN, im UN-Sicherheitsrat. Und der russische Außenminister Lavrov wird hier bei NTV zitiert. Er fordert Großbritannien auf, seine Aufgaben im UN-Sicherheitsrat zu erfüllen. Das Land hat derzeit den Vorsitz und hat den russischen Antrag auf Einberufung einer Sicherheitsratssitzung bereits heute an diesem Montag zurückgewiesen. Und die Sitzung soll stattdessen am Dienstag stattfinden. Und Russlands Ermittlungskomitee, das berichtet NTV hier weiter, hat derweil ein Verfahren wegen der Verbreitung angeblicher Falschmeldungen eingeleitet. Russlands Chefermittler Alexander Bastrykin habe die Behörde angewiesen, die Provokation von Seiten der Ukraine strafrechtlich zu bewerten, so das Ermittlungskomitee. Und Russland, wie gesagt, bestreitet, dass sein Militär überhaupt Zivilisten in Butscha in der Nähe getötet habe, in der Nähe von Kiew, und etwa Leichen auf den Straßen hinterlassen habe. Und wie NTV weiter berichtet, ermittelt wird nicht wegen des international verurteilten Verbrechens, sondern wegen der Veröffentlichung entsprechender Nachrichten. Eine Diffamierung der russischen Armee ist strafbar in dem Land. Anfang März hatte ja die russische Staatsduma ein Gesetz verabschiedet, das Falschnachrichten über Handlungen des russischen Militärs im Ausland unter Strafe stellt. Das heißt offenbar, Russland scheint überzeugt zu sein von dem Standpunkt, dass sie damit nichts zu tun haben und werden wahrscheinlich auf anderer Ebene weiter ermitteln. Ja, und währenddessen schlagen die Wogen in den westlichen Mainstream-Medien hoch. So hat jetzt die Bild-Zeitung heute berichtet, es habe einen schweren Fehler in der Tagesschau-Berichterstattung gegeben zu diesem Butscha-Massaker. Und zwar habe der Redakteur Georg Restle von der ARD behauptet, dass Medien sich vor Ort kein eigenes Bild der Lage hatten machen können. Und die Bild-Zeitung sagt, das stimmt nicht und das spielt sogar jetzt Putins Propaganda in die Karten. Und also was war da? Der WDR-Journalist Georg Restle, der hatte gestern Abend vor der Kamera in der Tagesschau-Sendung Beste Sendezeit gesagt, wörtlich, für Journalisten war es heute nicht möglich, sich ein eigenes Bild von der Lage in Butscha zu machen. Bild-Zeitung sagt, stimmt nicht. CNN war vor Ort, der Spiegel war vor Ort, einige andere, selbstverständlich auch Bild mit insgesamt 4 Leuten und so weiter und so weiter. Und dann heißt es bei der Bild-Zeitung, Restle spielte voll der russischen Propaganda in die Karten in der Tagesschau, Ausrufezeichen. Und auch bei der ARD soll intern heiß diskutiert worden sein, dass Restle sich jetzt entschuldigen sollte. Und aber er wollte das nicht. Hier heißt es, er wollte nicht über den eigenen Schatten springen und machte alles noch schlimmer. Die Orte, sagt er wörtlich, sind zu Sperrzonen bis zum 5.4. erklärt worden. Richtig ist, dass einige es offensichtlich dennoch getan haben. Daher verstehe er, dass seine Deutung missverstanden werden konnte. Die Tagesschau war bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.
Naja, es ist natürlich alles sehr schwierig. Das große Problem ist, es wird aus der Ukraine berichtet von den Mainstream-Medien, aber die Ukraine ist ja nun einmal sehr stark gespalten. Wir haben den Ostteil und wir haben den Westteil. Und wenn ich beispielsweise über die Ukraine berichte, dann muss ich entweder von extern es versuchen, so von der Entfernung über den Zaun zu beurteilen. Oder wenn ich dort Leute hinschicke, dann müsste ich natürlich auch genau in den Ostteil der russisch affinen Leute dort entsprechend Journalisten haben, die auch live berichten und dann aus der Westukraine wie Kiew zum Beispiel auch, um überhaupt ein objektives Bild zu haben. Es wird ja bei der Ukraine eben gesprochen, als wäre das ein einheitliches Volk, welches von einem Externen überfallen wurde. Es gibt ja aber offenbar verschiedene Standpunkte und Perspektive, die aber überhaupt nicht abgelichtet werden. Denn gerade die Ostukraine ist ja auch gerade aus der industriellen Sicht beispielsweise ein ganz wichtiger Punkt, ob das jetzt Donetsk ist oder Lugansk ist oder eben halt die Verbindung zum Asowschen Meer. Das sind ja eben wichtige Faktoren. Und das ist das, was ich eigentlich vermisse. Und insofern ist das so ein Rühren immer im eigenen Brei. Was mir fehlt, ist auch die Perspektive, wie man in einen Frieden reinkommt. Und das geht nicht, indem man nur anschuldigt. Und jetzt müsste von der westlichen Seite über dieses Massaker dort in Butscha, müsste jetzt eine Riesennachfrage sein, dass dringend ein Untersuchungsausschuss bis ins Detail das Ding durcharbeitet. Wenn ich aber sehe, dass die westliche Welt sagt, okay, wir haben die Bilder, damit ist es bewiesen, so arbeitet, dann ist es wichtig, dass hier Nachfragen gestellt werden. Und zwar wiederum von den Medien.
Ja, und eben auch von UN-Sicherheitsorganisationen, die dieses auch einfach mal ganz öffentlich untersuchen müssten. Wenn es sich dann so herausstellt, okay, dann weiß man aber mehr. Andreas, die Pläne zum Beispiel, worüber wir öfter gesprochen haben, was die Operation Sunrise angeht, nämlich Empty-Gas herzustellen und die Bevölkerung in eine Art Mangelwirtschaft zu führen, die könnte durch diesen Krieg bzw. diesen Vorfall in Butscha noch weiter Form annehmen. Denn wir wissen nun, also Deutschland hat ein großes Gasproblem. Es gibt zu wenig, bis denn bald gar nichts mehr. Und die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die hat jetzt angesichts der Berichte über die vielen Leichen in Butscha einen sofortigen Stopp russischer Gaslieferungen ins Gespräch gebracht. Sie sagt wörtlich in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, es muss eine Reaktion geben, solche Verbrechen dürfen nicht unbeantwortet bleiben. Also sie legt, glaube ich, dann keinen Wert auf einen Untersuchungsausschuss oder einen Sicherheitsrat, der das Ganze sich näher ansieht. Im Kreise der EU-Minister, sagt sie, müsse ein Stopp der Gaslieferungen miteinander besprochen werden. Also sie beschränkt das nicht nur auf Deutschland, sondern Frau Lambrecht fordert also einen Gasstopp für die EU. Und dann sagt sie wörtlich, es war unsere Stärke, dass nicht einzelne Länder vorgeprescht sind, sondern dass man miteinander abgestimmt hat, was durchhaltbar wäre. Und genauso müsse es jetzt auch in den nächsten Stunden erfolgen. Deutschland hatte sich ja bislang gegen ein Embargo ausgesprochen und generell auf die fatalen wirtschaftlichen Folgen eines Stopps russischer Energielieferungen verwiesen. Ist übrigens auch von NTV eine Meldung. Und jetzt muss Deutschland, und das sagt eben nicht nur Christine Lambrecht, sondern auch andere, jetzt muss ein Embargo her. Das sagt auch der Vorsitzende der Christdemokraten im Europäischen Parlament, Manfred Weber, der sagt, wir brauchen jetzt eine drastische Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Wörtlich, es ist höchste Zeit, Kohle- und Öllieferungen aus Russland zu beenden und die Waffenlieferungen für die Ukraine zu verstärken.
Ja, das ist alles so bezeichnend, was hier läuft. Wir halten also fest, dass Kiew gesagt hat, diese Massakerregion von Butscha ist Sperrgebiet. Also man bekommt vor dem 5.4. erst einmal nicht rein. Zweitens, an einem Untersuchungsausschuss, um wirklich herauszubekommen, ist das alles echt, weil es gibt da ja verschiedene Perspektiven. Und wer ist schuld, wenn denn das alles so gewesen ist, wie es die Bilder suggerieren, dann ist es eben halt so, dass man daran kein Interesse hat. Aber Die Verteidigungsministerin stellt sich hin und sagt, die Schuldfrage ist geklärt. Auf der Basis, ich kann es nicht anders interpretieren, fordert sie ja eine Isolierung Russlands. Und jetzt muss man sich die nächste Frage stellen, wird eigentlich Russland isoliert durch diese Geschichte oder isoliert sich die NATO mittlerweile? Wenn wir das mal zusammenfügen, was läuft hier eigentlich ab? Das Interesse zum Beispiel liegt durchaus zum Beispiel in den fernöstlichen Staaten, die nämlich jetzt von einem billigen Gas- und Ölpreis partizipieren. Wenn Europa beispielsweise das Öl und Gas in Russland nicht mehr nachfragt, dann ist es also ein Nachfragerückgang. Nachfragerückgang bei gleichzeitig hohem Angebot, was ja nach wie vor vorhanden ist, führt zu fallenden Preisen. Wer partizipiert von diesen fallenden Preisen? Indien, China, andere fernöstliche Staaten und auch die Zusammenarbeit mit den arabischen Staaten. Die können mit 20% Nachlass jetzt durchaus ihr Gas und Öl aus Russland beziehen. Und wer hat das Nachsehen? Europa, die kein Gas und Öl mehr bekommen oder kein Gas zumindest mehr bekommen und dann frieren müssen. Und das ist ein Hauptproblem. Um festzustellen, wer ist eigentlich in dieser Koalition der Sanktionäre? Afrika ist nicht dabei. Lateinamerika ist nicht dabei. Fernost ist nicht dabei. Der Nahe Osten ist nicht dabei. Israel, der große Freund der USA, nehmen nicht an den Sanktionen teil. Und irgendwie sehen wir, dass die Araber und die Chinesen und die Russen und die Iraner und alle, wie sie da sind, ein großes gemeinsames Netzwerk aufbauen. Die BRIC-Staaten tauchen auf und all diese Dinge. Und ich habe das Gefühl, hier wird auf einer westlichen Ebene eine isolierte Welt geschaffen, die die Daten versucht zu verbreiten. Jetzt geht alles unter bei denen und wir sind jetzt hier im Recht und ziehen alles durch. Und ich erkenne hier einfach, dass die großen Zusammenhänge überhaupt nicht interessant sind. Man interessiert sich offenbar gar nicht für die anderen Dinge. Wie soll ich es anders werten, wenn ich die westlichen Medien jetzt so höre, wie sie reagieren und eine Verteidigungsministerin hier so auftritt?
Ja, und man macht sogar noch mehr Druck in Sachen Embargo. Und dieser Druck kommt von Bayerns Ministerpräsident Söder, das meldet die Bild-Zeitung. Der fordert nämlich die Ablösung Lamprechts als Ministerin. Der will die da weghaben. Und warum? Er sagt, hat er nämlich heute gesagt, bei der Sitzung des CSU-Vorstands, Verteidigungsministerin Lamprecht ist komplett überfordert. Sie blamiert Deutschland vor der Ukraine und unseren westlichen Partnern. Scholz, also der Kanzler, müsste eigentlich eine Kabinettsrochade machen. Und zur Begründung für die Ablösungsforderung sagte Söder laut der Bild-Zeitung, es sind mehr Waffen für die Ukraine nötig. Deutschland muss Waffen liefern, ohne Kriegspartei zu werden. Und sie würde eben, also Frau Lamprecht würde eben heftig für ihre Arbeit als Ministerin kritisiert werden. Und es geht jetzt auch darum, dass nicht nur eben die Waffenlieferungen noch verstärkt und erweitert werden sollten, sondern man sei grundsätzlich sehr unzufrieden mit ihr. Der Spiegel hat zum Beispiel berichtet, 55% der Bürger seien nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach unzufrieden oder sehr unzufrieden mit ihr. Lamprecht sei aus Sicht der Deutschen ein Totalausfall. Das hatte Klaus Schweinsberg, Leiter des Zentrums für Strategie und höhere Führung bei Allensbach gesagt.
Also meine Erfahrung ist, dass die politische Führung schon seit Jahrzehnten aus Totalausfällen besteht. Das muss ich mal ganz einfach so sagen. Und ich bin natürlich auch der Meinung, dass Frau Lamprecht hoffnungslos überfordert ist, wenn ich mir ihre Statements anhöre oder auch ihre Auftritte. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt ein Soldat in einer Bundeswehr, die mehr oder weniger sträflich vernachlässigt wurde. Und dann wird mir da mehr oder weniger einer nach dem anderen als Verteidigungsminister vorgeschoben, wo vielleicht der Respekt nicht so ganz optimal auftritt bei einem Soldaten, wenn dann eine ältere Dame mehr oder weniger aus einem Panzer da herausgeleitet wird und man vorsichtig ist, dass sie nicht den Fuß sich verknackst. Also das ist ja so ein bisschen die Problematik, die dahinter steht. Wenn allerdings als Argument gebracht wird, dass nicht genügend Waffen in die Ukraine geliefert werden, dann frage ich mich natürlich wieder, welche Propaganda steht denn da schon wieder hinter? Also wenn wir den Krieg in der Ukraine beenden wollten, dann sollten wir aufhören, Waffen zu liefern und nicht versuchen, noch weiter den Krieg zu befeuern, sondern in die diplomatischen Verhandlungen einzugehen. Und ich glaube, dass alle Seiten dazu bereit wären, wenn man dann wirklich auch ganz deutlich die westliche Welt und deren Intentionen, die dahinter stehen könnten, wenn man feststellt, dass die also runtergefahren werden, dann müssten nämlich die Kriegsteilnehmer selbst die Sache regeln. Hier wird aus meiner Sicht immer wieder noch so suggeriert, wenn es hart auf hart kommt, lieber Selenskyj, dann werden wir noch im Prinzip hinter euch den Notfalls Kandidator noch mit eingreifen. All diese Dinge bringen natürlich immer wieder so kleine Pushs, die dann so reinkommen. Und da kommt der Krieg nicht mit in die Ruhe. Da muss es einfach anders laufen. Das geht so nicht.
Ja, und es gibt viele Stimmen jetzt, die also in den Mainstream-Medien erklingen dürfen. Das ist zum Beispiel ein leitender Wirtschaftsredakteur bei NTV. Der Mann heißt Jan Genger und der titelt seinen Artikel Gräueltaten in Butscha. Putin zwingt uns zum Energieembargo. Und da heißt es dann, Deutschland müsse alles dafür tun, damit der russische Vernichtungskrieg so schnell wie möglich endet. Und dazu gehört ein unmittelbarer Stopp russischer Lieferungen von Gas und Öl. Und er sagt, russische Öllieferungen lassen sich zwar auch kurzfristig recht gut kompensieren, Gaslieferungen aber nicht. Dafür reicht die vorhandene Infrastruktur nicht aus. Denn spätestens im kommenden Herbst und Winter dürften die Konsequenzen so richtig spürbar sein. In der Industrie kann es wegen Gasmangels sogar zu Produktionsstopps kommen. Darüber haben wir letzte Woche auch etwas ausführlicher berichtet, dass ganze Industriezweige lahmgelegt werden könnten und wahrscheinlich auch werden. Und vor allem die energieintensive chemische Industrie hat schon Alarm geschlagen. Aber das hindert die Herrschaften nicht, dieses Embargo zu fordern. Und es heißt hier dann, Putin muss den Krieg verlieren und dafür müsste man eben alles tun, Andreas. Worauf man wenig achtet, ist das Wohl der Bürger in Deutschland. Wie kommen die Menschen damit klar? Ich meine, wir haben heute, wir kommen auch gleich zu den Preissteigerungen noch beim Einkaufen. Aber wir haben einen wahnsinnigen Druck, der jetzt spürbar wird auf die Menschen. Viele können sich ihren Lebensstandard jetzt schon nicht mehr leisten, wie letztes Jahr noch um diese Zeit. Aber wenn dieses Gasembargo, das ja offenbar befeuert wird, kommen sollte, dann wird es wirklich sehr eng und auch sehr kalt.
Ja, ich sehe hier also eine ziemlich starke US-Einflussnahme auf die europäischen Staaten, diese Sanktionen gegen Russland durchzuführen, keine Rohstoffe dort mehr aus Russland zu beziehen. Während im Gegenzug die Vereinigten Staaten von Amerika gerade ihre eigenen Ölimporte aus Russland um 40% erhöht haben. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Herr Röper hat darüber mal hervorragend berichtet, auch die Zusammenhänge mal dargestellt, wie in den Ministerien dargestellt wurde in Russland, dass man um, ich glaube, 100 Milliarden Tonnen das Ölengagement gegenüber USA erhöht hat. Das heißt also, Schiffe wieder von Russland unterwegs sind in die Vereinigten Staaten. Gleichzeitig aber eben halt angeordnet wird, dass die europäischen Staaten möglichst diese Sanktionen hochziehen. Und ich glaube, es muss endlich mal wieder zu einer Selbstständigkeit gekommen werden, dass die Menschen miteinander erkennen, dass Russland und Europa aus meiner Sicht relativ schnell wieder in eine friedliche Phase kommen könnten, wenn sie es dann alle gemeinsam wollten und man sich auch aus dem Würgegriff befreit und sich nicht von jenseits des Atlantiks anordnen lässt, was zu tun und zu lassen ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen meine Grundlage und ich glaube, jeder ist froh, wenn der Krieg ganz schnell vorbei ist und man in eine andere Phase wieder reinkommt.
Wir haben letzte Woche darüber berichtet, dass ja der russische Außenminister Lavrov unterwegs war in China und danach nach Indien weitergereist ist. Und in China, diese Gespräche, die sind offenbar sehr in Anführung freundschaftlich gelaufen. Also sie haben sich gegenseitig bestätigt, dass sie beste Freunde sind. Und China hat auch dem Westen gegenüber klargemacht, sich an den Sanktionen gegen Russland nicht beteiligen zu wollen. Ja, und danach ist Herr Lavrov nach Indien, nach Neu-Delhi weitergereist. Und nach seinem Besuch dort in Indien war der russische Außenminister sichtlich zufrieden. Heute sind wir sehr NTV-lastig. Auch das ist eine Meldung von NTV. Wörtlich sagte Lavrov, wir sind Freunde. Und das hat er gesagt bei einem Auftritt mit seinem indischen Kollegen Jaishankar in Neu-Delhi und fügte hinzu, wir sind bereit, alle Güter zu liefern, die Indien kaufen möchte. Und nach seiner Visite in China hatte Lavrov eben mit Indien ein Land besucht, das bereits zu den größten Abnehmern russischer Rohstoffe gehört. Und angesichts der EU-Ankündigung, sich möglichst schnell von den Kohle-, Öl- und eben auch Gaslieferungen aus Russland zu verabschieden, sucht Moskau natürlich in Asien und findet auch gezielt nach Alternativen. Und nach Indien hat sich jetzt auch das G20-Land Indonesien gemeldet und Interesse signalisiert am Kauf von russischem Öl.
Indonesien mit 270 Millionen Einwohnern, übrigens das ist das stärkste muslimisch geprägte Land der Welt, Indonesien. Und das sind alles die Fakten, die parallel laufen, die wir aber eben halt in der westlichen Welt nur relativ wenig dargestellt werden, auch wenn es jetzt hier auf NTV dargestellt wurde. Aber das ist eben halt nicht der große Tenor. Der große Tenor heißt in den Massenmedien, Boulevardblättern und so weiter, dass die russische Wirtschaft am Abgrund steht und morgen sind sie wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Und die Fakten scheinen doch etwas anders zu sein. Es ist natürlich auch für uns nicht ganz leicht. Ich bin ja sehr stark in den Recherchen, gehe dann auf die Zentralbanken, gucke mir die Zahlen an, die Überschüsse, Handelsüberschüsse, Unterdeckung und so weiter, um die Hintergründe zu erfahren. Leider gibt es ja in den westlichen als auch in den östlichen Medien natürlich wenig objektive Informationen und so muss man sich das zusammenbasteln. Was hier versagt, ist eindeutig die Medienlandschaft. Denn es gibt so viele Experten, gerade auf der volkswirtschaftlichen Ebene, die könnten so viele Daten zusammentragen, dann könnten wir relativ schnell auch in einen friedlichen Prozess kommen, weil dann jeder merken würde, dass ein Krieg für niemanden etwas bringt, außer für die üblichen Verdächtigen, die wir dann in den NGOs und so weiter wiederfinden. Wenn also gerade gesagt wird, wir werden eingestimmt darauf, dass die Armut jetzt etwas weiter rauskommt und es werden alle ärmer werden, heißt es dann ist das unwahr. Es werden nicht alle ärmer. Es wird die Masse ärmer und einige wenige werden reicher. Alles das, was an Geldern rausgepumpt wird, ist die Einnahme von anderen und wenn es die Rüstungsindustrie ist.
Wie es aussieht, Andreas, ist einfach die alte Vorherrschaft der Welt des Westens am Schrumpfen und am Zusammenbröseln und es tun sich andere Allianzen auf. Das kann man gut finden, das kann man nicht gut finden, darum geht es jetzt hier gar nicht, sondern es geht einfach um den ruhigen Blick auf die Verhältnisse, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und vielleicht noch, lass uns noch mal ein paar Zahlen dazu sagen, was Indien und Russland angeht. Also bislang ist Russland Indiens Hauptlieferant von Verteidigungsgütern, aber der jährliche Gesamthandel beider Länder ist, sagt NTV, noch gering. Er betrug in den vergangenen Jahren durchschnittlich nur etwa 9 Milliarden US-Dollar, hauptsächlich für Düngemittel und etwas Öl. Zum Vergleich, Indiens bilateraler Handel mit China beläuft sich auf mehr als 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Aber angesichts der starken Rabatte auf russisches Rohöl seit dem Angriff auf die Ukraine hat Indien jetzt mindestens 13 Millionen Barrel gekauft, verglichen mit fast 16 Millionen Barrel, die im gesamten letzten Jahr aus Russland importiert wurden.
Ja, das ist das, was ich gerade sagte. Jetzt können sie aufgrund der mangelnden Nachfrage aus Europa, weil man da ja versuchen will, die Rohstoffe so gering wie möglich zu halten, um Russland zu schädigen, dass dann natürlich die Rabatte von Indien gerne in Kauf genommen wird. Aber das klingt schon so, als könnte da eine intraspezifische Aggression zwischen Indien und China entstehen, weil sie jetzt nicht mehr aus China das Ganze liefern lassen, sich die Rohstoffe, sondern aus Russland. Dem ist nicht so. Denn auch China partizipiert natürlich von den günstigen Rohstofflieferungen Russlands. Und wenn wir wissen, dass China und Pakistan und Indien natürlich ganz wichtige Kettenmitglieder sind geografisch in der Seidenstraße, die gerade gebaut wird. Da sehen wir, wie diese gesamten Dinge ineinander greifen, wie ein sauberes Getriebe. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht verstanden haben. China hat ein großes Interesse und Indien auch, Fernost gewissermaßen, dass der Krieg in der Ukraine möglichst lange dauert, denn das bedeutet immer günstige Rohstoffe aus Russland. Das ist eigentlich ein Sechser im Lotto. Am liebsten wäre es Ihnen wahrscheinlich, wenn Sie 50 Jahre lang Krieg haben, dann können Sie 50 Jahre lang die westliche Wirtschaft untergehen sehen, während Sie sich selbst billig mit Rohstoffen einkaufen. Ich meine, das ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Nein, eigentlich nicht. Und hier kommt ein Satz von der indischen Finanzministerin Sita Raman, den ich so gerne eben auch mal von deutschen Politikern hören würde. Denn sie stellt die nationalen Interessen an die erste Stelle. Also sie denkt an die Menschen. Und es wird also Kritik aus dem Westen, sprich also speziell auch aus den USA, in Neu-Delhi zurückgewiesen. Sie sagt wörtlich, ich würde die nationalen Interessen meines Landes an die erste Stelle setzen. Und ich würde meine Energiesicherheit an die erste Stelle setzen. Das hat sie gegenüber dem Sender CNBC TV 18 mit Hinweis auf das verbilligte Öl aus Russland gesagt. Und sie sagt, warum soll ich es nicht kaufen? Ich brauche es für mein Volk. Und weiter heißt es, Indien erwäge auch seine Importe an russischer Kokskohle für die Stahlherstellung zu verdoppeln. Das hat nämlich der indische Stahlminister gestern am Sonntag gesagt. Indien hat zudem kürzlich einen Vertrag über den Kauf von 45.000 Tonnen russischen Sonnenblumenöls für April abgeschlossen, als Ersatz für ausgefallene Lieferungen aus der Ukraine. Und ein hochrangiger indischer Regierungsbeamter wird zitiert mit den Worten, Indien wird insgesamt mehr Artikel aus Russland importieren, besonders wenn es einen Rabatt gibt.
Ja, das ist der große Unterschied, ob man in den modernen kapitalistischen Staaten der Spekulation gewissermaßen den Kapitalsammelbecken dient, die sich wiederfinden in den NGOs und so weiter, oder ob man auf der Basis von Traditionen und in der Verbindung auch des Volkszusammengehörigkeitsgefühl, dass man dann eben halt sagt, es geht auch noch um die Vertretung der Menschen, die dort eben leben. Und das ist eine andere Form von Ethik und Moral, die auf einer anderen Ebene aufgebaut wird, als wenn es nur noch um finanzielle Interessen und um Spekulationsgewinne geht. Das ist der große Unterschied. Und wenn das jetzt die moderne Welt ist, die dort im Westen ist und die indische, das ist eben halt die alte Welt, die mehr oder weniger noch vorsintflutlich ist, dann weiß ich nicht, was ich mir mehr wünschen würde.
Ja, und das geht ja auch um die Devisen. Es geht nicht nur um die Güter, es geht auch um die Devisen. Und Indien könnte natürlich Russland damit dringend benötigte Devisen verschaffen. Und hier heißt es, es dient Russlands Präsident Putin als Beispiel dafür, warum er davon ausgeht, westlichen Sanktionen widerstehen zu können. Indien umgeht dabei auch die Finanzsanktionen gegen Russland, die etwa einen Ausschluss etlicher russischer Banken aus dem SWIFT-Abrechnungssystem beinhalten. Und die Regierung in Neu-Delhi versucht jetzt, ein Rupien-Rubel-Handelssystem einzurichten. Damit könnte die Entkoppelung der bevölkerungsreichsten Länder der Erde von Geschäften in Euro und Dollar voranschreiten. Und das sieht auch Sergei Lavrov so, der Außenminister Russlands. Der wird hier zitiert mit den Worten, es ist völlig klar, dass immer mehr Transaktionen über dieses System in den nationalen Währungen abgewickelt werden, unter Umgehung von Dollar, Euro und anderen Währungen, sagt er. Beide Länder könnten einen Rupien-Rubel-Mechanismus für den Handel mit Öl, militärischer Ausrüstung und anderen Gütern nutzen.
Ja, und das sind die normalen Vorgänge, wie es eben läuft zwischen nationalen Staaten, genauso wie es ein Handelssystem geben wird zwischen Yuan in China und Russland. Und das sind eben halt die bilateralen Geschäfte, die man machen kann, ohne alles in eine Einweltordnung reinzubringen. Und wenn daraus resultiert, dass Russland die russische Zentralbank neu überarbeitet mit ihren eigenen Statuten, dass sie nicht nur die Geldmenge des Rubels abhängig machen von Deviseneinnahmen, also von fremden Geldern aus dem Ausland. Das ist ja die Grundlage für die Rubelmenge, die überhaupt in Russland existiert, sondern diese Geldmenge entweder basieren lässt auf die eigenen Rohstoffmengen, die noch da sind, nämlich die Reserven, die noch liegen. Die könnte man natürlich auch als Unterlage für die Währung nehmen. Dann könnte man natürlich wesentlich mehr Rubel reinbringen. Und man muss sich vorstellen, eine Wirtschaft ist wie eine Art Mensch, ein Organismus. Und in diesem Organismus ist es ein Blutkreislauf. Und dieses Geld ist nichts anderes als das Blut in einem Kreislauf. Und eine große Wirtschaft, das ist ein großer, dicker Mann beispielsweise, der hat mehr Blut im Körper als ein kleines sechsjähriges Kind, was ja auch ein Mensch ist. Das braucht weniger Blut in seinem Körper. Und aus diesem Grunde glaube ich, dass die hohen Rohstoffvorräte, die hohen Goldreserven durchaus eine höhere Rubelmenge rechtfertigen würde. Es wird immer damit argumentiert, oh, dann gibt es ja eine Inflation. Also ich meine, USA, die produzieren das Geld aus dem Nichts und das schon seit zig Jahrzehnten und die Inflationsrate ist dort kein Thema. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, wie das Geld- und Finanzsystem überhaupt funktioniert, die Architektur der Finanzen haben viele nicht verstanden, das wird jetzt immer deutlicher werden und dann wird natürlich auch eine weitere neue Ära eröffnet werden. Und das bedeutet vor allem, dass die maroden wirtschaftlichen Strukturen auf der physischen Ökonomie, also zum Beispiel in USA, ob das die Maschinen sind, ob das die Autos sind, ob das die technischen Dinge sind, die sind ja weit hinten dran, was die technische Entwicklung anbelangt, sondern es basiert ausschließlich der Erfolg auf das Privileg, selbst sein Geld zu drucken und mit diesem wertlosen Geld gewissermaßen irgendwelche Rohstoffe aus anderen Ländern zu bezahlen. Wenn das bekannt wird, dann könnte sich alles ändern.
Andreas, es sind ja jetzt zwei Systeme, die um die Weltmacht kämpfen. Das kann man ja sagen. Also wenn man die Augen genau aufmacht, dann sieht man, dass jetzt die Machtverschiebungen stattfinden. Und eine Macht kann ja nur ausgeübt werden, wenn sie wirtschaftlich stabil ist, also stabiler zumindest als die Gegenseite. Nun ist es so, wir haben letzte Woche viel berichtet über das World Government Summit, über die Pläne von Klaus Schwab und seinen reichen Leuten, die da alle um ihn herum sind und falsche Sterne am Himmel aufhängen wollen und infizierte Mücken, geninfizierte Mücken zu Milliarden auslassen wollen und das Wetter beeinflussen wollen und so weiter. Es entzieht sich unserer Kenntnis, ob die anderen das auch wollen, aber das sind hier jetzt mal so die westlichen Pläne. Dazu gehört Gender Mainstreaming, dazu gehören auch die Pläne von der WHO, die letzte Woche veröffentlicht wurden, dass sowohl WHO als die Vereinten Nationen finden und auch anregen, dass die Länder der Welt das übernehmen sollen, nämlich dass die Abtreibung bis zum Geburtszeitpunkt des 9. Monats straffrei stattfinden dürfen solle, so rum. Und das sind natürlich diametrale Maßnahmen gegen das, was man jetzt aus Russland hört beispielsweise, wo so etwas unter Strafe gestellt ist und wo auch Gender nicht vorkommt. Das heißt, es sind auch, man kann sagen, Kulturkämpfe, die da jetzt stattfinden. Und ob jetzt diese Impfbestrebungen von der WHO, die Covid-Impfbestrebungen, die ganze Welt sich untertan machen zu wollen, auch für diese nahöstliche Seite gilt, entzieht sich im Moment auch unserer Kenntnis, ob die sich daran beteiligen wollen oder nicht. Aber wenn du vorhin über diese Impfpflichtmaßnahmen gesprochen hast, die da in diesem Bundestagspapier, diesem wissenschaftlichen, ausgeführt wurden und man da erstmal vor Angst und Schrecken erstarren möchte, siehst du mit dieser Gegenbewegung aus Russland, Indien, China und so weiter eine Möglichkeit, dass diese ganzen Vorhaben gesprengt werden könnten?
Ja, ich sehe das schon. Es wird ja immer gerne dann auch in den alternativen Szenen gesagt, das hängt alles miteinander zusammen. Es wird auch erzählt, dass Herr Putin mit dem WEF drin hängt und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht. Es gibt auch hier große Gefahren im östlichen Bereich. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, dass China und Russland jetzt eine tolle Weltordnung machen, die dann dazu führt, dass die Menschen in Freiheit leben. Also wenn ich mir ansehe, wie in China die Überwachung der Menschen stattfindet, dann ist das nicht die Vision, die mir jetzt vorschwebt. Definitiv nicht. Aber wir haben hier eine ganz große Chance. Es heißt ja immer, Geld regiert die Welt. Also muss man sich die Frage stellen, wer regiert das Geld? Und wenn ich weiß, wer das Geld regiert und ich bin dann in der Federal Reserve und stelle fest, das ist eine private Organisation von Banken, eine private Organisation, keine staatliche Organisation und die Staaten sich bei diesen Banken verschulden müssen und dadurch natürlich in die Abhängigkeit der privaten Organisation geraten, immer mehr, bis sie kaum noch atmen können. Da sind wir schon längst drüber weg, deshalb bricht das System ja auch gerade so zusammen. Und wir haben in der westlichen Welt die Übernahme durch die Privatisierung, dass die Staaten ihre hoheitlichen Aufgaben, nämlich für die Menschen da zu sein, soziale Strukturen zu haben, das wird abgegeben. Alles, was Staat ist, ist immer schlecht. Das heißt den Sozialismus und alles, was Geld ist, ist immer gut und freie Märkte, das ist der Kapitalismus. So einfach darf man es sich auch nicht machen. Und ich bin der Meinung, dass jetzt vom Osten her an der Stelle tatsächlich die menschlichen Faktoren, die soziologischen entsprechenden politischen Strategien eindeutig besser wirken. Wenn ich mir die russische Politik ansehe, die Familienförderung, wenn ich mir die Förderung ansehe, junge Menschen, sprich Kinder, mit starken Wurzeln, mit starkem Selbstbewusstsein auszustatten durch eine Familienpolitik, indem man sagt, die Mutter soll um die Kinder da sein, Mutter-Kind-Bindung spielt eine größere Rolle, auch eine entsprechende Anbindung an die Schöpfung, das ist auch wichtig. Also Putin spricht sehr oft von Gott. Auch das finde ich wirklich wichtig, dass wir eben halt immer wieder auch zurückerinnert werden, in diese Demut zu kommen. Denn wir dürfen hier auf der Erde sein. Wir machen hier wilde Sau auf der Erde, die uns zur Verfügung gestellt wurde durch die Schöpfung. Und wir haben sie entsprechend so zu pflegen und zu handeln und voller Dankbarkeit für die nächste Generation instand zu halten. Stattdessen ruinieren wir sie auf allen Ebenen. Und da ist es wichtig, in welche Richtung gehen dann die politischen Intentionen und da sehe ich im Osten durchaus, und ich will jetzt die chinesische Partei da wirklich nicht, mit Sicherheit nicht damit reinbringen, was die Überwachung anbelangt, aber sie ist ja auch das Vorzeigeland für die westliche Welt, die wollen es ja auch. Herr Habeck hat ja ganz deutlich, ist ja regelrecht begeistert von den chinesischen Überwachungssystemen und wird es am liebsten heute als morgen einführen. Das hat er ja sehr deutlich zwischen den Zeilen gesagt, teilweise sogar ganz direkt.
Du hast es gerade gesagt, die verschiedene Formen der auch Familien- und Gesellschaftspolitik des Westens und im Gegensatz dazu Russlands. Auch China ändert ja zunehmend seine Gesellschaftspolitik, auch wenn ich da vollkommen deiner Meinung bin, dass natürlich mit vielen Punkten der chinesischen Politik man nicht übereingehen kann. Nicht nur was die Sicherheitsmaßnahmen angeht, sondern wenn man jetzt sieht, dass eine ganze Stadt wie Shanghai unter Lockdown gesetzt wird und die Kinder von den Eltern getrennt werden und völlig überforderte Betreuer und so weiter. Das sind ja alles Schäden, die man ehrlich gesagt noch gar nicht beziffern und absehen kann. Kollateralschäden, wie man so schön sagt. Aber wir sehen ja zum Beispiel am Ergebnis Ungarns. Da wurde gewählt und mit über 53% hat Viktor Orbán das Rennen für sich gemacht mit seiner Fidesz-Partei. Und es heißt, dass der größte Teil der ungarischen Bevölkerung mit seiner Politik zufrieden sei. Also das haben sogar dann hier westliche Medien auch gemeldet. Und Orbán hat ja eine ähnliche Gesellschafts- und Familienpolitik wie Putin in Russland. Das heißt also, Familie wird großgeschrieben, Unterstützung der Familie, finanzielle. Es geht ja darum, dass Frauen, die Kinder bekommen, natürlicherweise zu einem großen Teil am liebsten gerne erstmal die ersten Jahre bei ihren Kindern bleiben würden, was aber vielerorts gerade in den westlichen Ländern kaum noch möglich ist, weil die gesamte Steuer, das Steuersystem dahingehend verändert wurde und Abgabensystem, dass dann eine Familie mit dem Gehalt eines Vaters gar nicht mehr überleben kann und die Mutter mit. Aber würde sie sich entscheiden können und man würde ihr das Geld zum Beispiel zahlen, was ein Krippenplatz kostet, würden auch in der westlichen Welt viele Frauen erstmal zu Hause bleiben wollen. Und das machen eben Orban und Putin möglich. Im Gegenteil, sie fördern es sogar. Sie sagen, macht es ruhig. Und man sieht also, die Menschen sind damit zufrieden. Andreas, siehst du in irgendeiner Weise Licht am Horizont, was die westlichen Länder in diese Richtung angeht?
Naja, also Orban ist für mich natürlich schon so ein Lichtblick. Und ich glaube, wer sich mit Ungarn einmal beschäftigt und mit der politischen Lage dort, und wir beide lieben Budapest beispielsweise, muss man ganz klar sagen, Budapest ist also eine Stadt, die noch schwingt in einer gefühlten heilen Welt, die natürlich auch nicht heile ist, das ist mir schon klar, wie wir sie also im westlichen, ganz modernen Staaten, die im Mainstream der EU verhaftet sind, gar nicht mehr finden. Aber nicht nur in der Vorzeigestadt Ungarn, sondern auch wenn wir aufs Land rausfahren. Also die Zufriedenheit, die wir gesehen haben dort beispielsweise, unten in Mohács, wo wir waren beispielsweise. Ich denke nur daran, es ist schon sehr beeindruckend, wenn man durch dieses Land fährt und einfach mal die Schwingungen der Menschen miterlebt. Und ich glaube, dass der Herr Orban den Menschen ein Selbstvertrauen gibt und das zeigt sich ganz deutlich.
Er hatte ja auch vor wenigen Tagen noch einmal klar gemacht, dass er keine Sanktionen unterstützt gegen Russland, also ein paar, aber nicht die relevanten, und auch weiterhin sein Gas von dort bekommt. Auch mit dem Hinweis, es ist ihm wichtig, dass sein Volk nicht frieren muss.
Ja, natürlich, das hat er ja schon vor längerer Zeit gemacht, ich glaube im letzten Jahr. Und zwar bekommt er ja sein Gas auch nicht über die Ukraine und auch nicht über Nord Stream 2 oder Nord Stream 1, 2 läuft ja nicht, sondern über eine türkische Pipeline, die dann hintenrum geht durch die verschiedenen Oststaaten bis hin zu Serbien. Und von Serbien aus wird das dann eingespeist in Ungarn. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der mich dann so ein bisschen an Indien erinnert, dass man sagt, es geht mir auch darum, dass es den Menschen gut geht. Diese Aussagen habe ich übrigens bei Herrn Habeck oder auch bei Herrn Scholz bisher relativ wenig wahrgenommen, dass es darum geht, wie geht es den Menschen. Außer die Einstimmung darauf, wir müssen frieren für Putin, ja, oder frieren für den Frieden, habe ich da noch nicht wirklich was gehört. Also das ist übrigens auch ganz wichtig natürlich jetzt, wenn man in dieser westlichen Welt wie Deutschland jetzt eben lebt, dass man genau weiß, was da auf einen zukommt. Und deshalb werden wir ja auch nicht müde, immer wieder über diese Vorsorge zu sprechen. Das heißt also, dass man sieht, dass man sich zum Beispiel irgendwo über einen kleinen Ofen die Möglichkeit gibt, sich zumindest die Bude warm zu machen, wenn kein Gas mehr ankommt. Dass man die Möglichkeit hat, über ein Notstromaggregat eben halt so die wichtigsten Versorgungsaggregate intakt zu halten. Deshalb reden wir so oft über diesen Ecoflow, weil das ist auch etwas, was wir hier immer wieder sehen und nutzen. Das ist wirklich spannend. Und aber auch ein ganz normaler mit Verbrennungsmotor laufender Generator, wo man aus dem Benzin, das Benzin aus dem Auto eben halt herausholt. Also denkt immer daran übrigens, dass ihr genügend Kraftstoffe auch zu Hause habt, dass das Auto immer vollgetankt ist. Das ist ganz wichtig. Dass ihr aber auch für die entsprechenden Aggregate bei so einem Motoraggregat, da braucht man zum Beispiel Ölfilter. Die müssen ab und zu ausgewechselt werden. Auch das Motoröl selbst muss immer wieder mal nachgefüllt werden. Das bringt einem nichts, wenn man so ein Gerät hat, aber hat die entsprechenden Schmierstoffe nicht dabei oder auch die entsprechenden Verbrennungsmaterialien.
Ja, also es geht wirklich darum, dass unsere Leute hier im Kanal vorbereitet sind, die wissen, was auf die Menschen zukommt, viele andere nicht, weil dieser Überblick, den man regelmäßig bekommt, einfach fehlt. Und wir sind sehr, sehr glücklich darüber, immer wieder zu lesen und zu sehen, eure Fotos zu sehen. Viele von euch haben das Brotbacken angefangen und stellen fest, das ist ja überhaupt kein Hexenwerk. Bei mir war es ja genauso. Ich dachte, ich kann das nicht und dann fing ich damit an. Und inzwischen ist es einfach traumhaft, sein eigenes Brot ohne Konservierungsstoffe, ohne irgendwelche Zusatzstoffe zu backen und vielleicht dann sogar mit gutem Mehl oder sogar selbst gemahlenem Mehl. Also, und andere, die fangen an, ihre Pflänzchen zu säen, um dann ihre eigene Ernte zu schaffen. Wer einen kleinen Garten hat, es werden Kartoffeln bald gesetzt und so weiter. Das heißt, man übt die Krise, wie du immer so schön sagst, und ist dann vorbereitet. Und es wird eine massive Krise geben in Europa. Das ist also so sicher wie das Amen in der Kirche. Und es wird auch nicht abgewendet. Mir hat neulich jemand geschrieben oder uns, der hat gesagt, wenn man das jetzt von ganz außen betrachtet, dann sieht es ja irgendwie so aus. Das ist jetzt natürlich ein Gedankenmodell von einem unserer Leser. Als das möchte ich es kennzeichnen. Der sagt, es sieht ja eigentlich so aus, dass Joe Biden als US-Präsident Europa mehr oder weniger in Erzwingungshaft nimmt, um sich aufzustellen gegen Russland, um das, was Frau Merkel vielleicht sogar noch verhindern konnte, nämlich richtige offene Feindschaft gegen Russland zu herzustellen, um dann irgendwann vom Osten überrollt zu werden. Also, dass das mit Ansage sei.
Ja, das kann man wohl schon so sehen. Also, wir sehen momentan ja dass wir hier im Rahmen dieser hybriden Kriegsführung eine besondere Situation haben, die es gilt, auch wirklich zu verstehen. Und das müssen wir dann auch versuchen zu erkennen an den Paradoxien, die wir haben. Wenn ich also gerade vorhin, wie wir gesprochen haben, über die Zwangsimpfung, die im Raum steht, man muss sich das einfach mal vorstellen, die ja angeht, die Gesundheit intakt halten soll. Man soll keine schweren Erkrankungen haben, man soll nicht ansteckend sein, was man uns ja alles erzählt hat. Wenn ich allerdings zum Beispiel eine private Krankenversicherung beantrage, dann steht nirgendwo drin, sind sie geimpft oder nicht. Und ich frage mich, warum werden in den Anträgen von privaten Krankenversicherungen, die ich abschließen kann, warum wird eine solche relevante Frage nicht gestellt, wenn sie doch dafür wichtig ist, diese Impfung überhaupt die Wahrscheinlichkeit meiner Krankheit oder meines Todes massiv zu reduzieren. Das widerspricht sich ja in sich selbst. Und genau so sind alle Paradoxien in diesen gesamten Administrationen, die wir haben, zu finden. Und unterm Strich gesehen sind es dann eben ganz andere Richtungen, die anvisiert werden. Wichtig ist für die Menschen, die das gerade steuern dort, in den Behörden, in den Parlamenten und vor allem darüber in den Nichtregierungsorganisationen, wo die eigentliche Macht ist, Verwirrung zu stiften, damit die Leute einfach aufgeben. Aufgeben und nicht mehr widerstehen.
Und die Menschen werden ja vorbereitet. Wer Augen hat, der sehe und wer Ohren hat, der höre. Wenn ich an diesen Spruch von Superminister Robert Habeck denke, der zu Beginn des Amtsantritts gesagt hat, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Er hat nicht gesagt unseres Landes, er hat gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Und das ist jetzt so. So, und jetzt wird also angesichts dieses Massakers in Butscha, wo es zwei Seiten und zwei Behauptungen gibt, die gegensätzlich ja nicht sein könnten, wird also von einem Embargo gegen Russland gesprochen, was Öl und Gas angeht. Und der Spiegel kommt gerade eben mit einer Meldung raus, und zwar Überschrift: Existenzbedrohende Lage. Süßwarenindustrie warnt wegen Ukraine-Krieg vor leeren Regalen. Und da heißt es, die deutsche Süßwarenindustrie sieht sich durch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in ihrer Existenz bedroht. Der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie wird wörtlich zitiert mit den Worten: Schon mit der Corona-Pandemie haben sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen, aber auch der Transport massiv verteuert. Der Ukraine-Krieg habe diese Situation verschärft, und zwar drastisch und in existenzbedrohendem Maße. Und vor allem vor den Folgen von Energieengpässen wird gewarnt, denn eine Unterbrechung der Gasversorgung könnte demnach zu einem kompletten Produktionsstillstand in der Branche führen. Und hier heißt es beim Spiegel, in den meisten Unternehmen der Süßwarenindustrie sei Gas der wichtigste Energieträger. Zudem seien wichtige Rohstoffe nicht mehr erhältlich. Die Preise, insbesondere von Agrarrohstoffen wie Weizen, Sonnenblumenöl oder Nüssen, seien deutlich gestiegen. Auch wichtige Zutaten wie Milchpulver, Zucker, Eier oder Palmöl seien teuer geworden. Und die Preissteigerungen belasteten die Unternehmen in der Breite. Die Belastungsgrenze, heißt es, ist erreicht. Ja, und ab heute sind ja auch in den Supermärkten in den ganzen Geschäften, was Lebensmittel angeht, die Preise noch einmal dramatisch angezogen worden, in zweistelligen Höhen zum Teil. Und Lidl und Aldi fangen jetzt an, Produkte zu rationieren, also zuzuteilen. Andreas, wir berichten ja nun schon so lange über diese Entwicklung, aber wir sind ja schon an einem ganz entscheidenden Punkt angekommen. Also es wird A, so teuer, dass viele Menschen sich so manches nicht mehr kaufen können. B, hören wir hier von immer mehr Industriezweigen, ob es die chemische Industrie ist, jetzt die Süßwarenindustrie, die Stahlindustrie, die Computerchipindustrie. Sie können nicht mehr produzieren, weil alles zu teuer geworden ist und es nicht mehr machbar ist. Hier wird von Existenzbedrohungen gesprochen. Das heißt, wir laufen nicht auf eine Mangelwirtschaft zu, wir sind doch schon drin.
Ja, natürlich. Also wenn wir sehen, dass alleine die Energiepreise, das sehen wir an den Gas- und Ölpreisen, sich um Hunderte von Prozent oder sogar Tausende Prozent erhöht haben. Das sind ja ganz wesentliche Elemente, die Energiefragen. Und natürlich die Nachfrage nach Rohstoffen ungebrochen ist, wenn man in der Süßwarenindustrie etwas herstellen will. Dazu muss man dann entsprechend auch Zuckerrüben ernten. Wenn ich aber sehe, dass beispielsweise die gesamte Ansaat und die gesamte Bestellung der Felder in den wichtigsten Ländern, wie zum Beispiel der Ukraine, wo die Schwarzerde ist, das ist ja die fruchtbarste Erde der Welt, dass dort eben halt kein Anbau stattfindet. Und Russland beispielsweise sagt, wenn ihr kein Gas und Öl von uns haben wollt und auch uns boykottiert mit SWIFT und so weiter, dann liefern wir in Zukunft eben halt auch keine Düngemittel mehr oder eben halt auch kein Getreide mehr. Dann muss man natürlich wissen, worauf das da hinausläuft. Und dass man dann mal bei diesen Hunderten von Prozent, Aldi hat gerade gesagt, zwischen 20% und 50% werden bestimmte Artikel erhöht in ihrem Warensortiment, und das gerade in Verbindung mit den Rohstoffpreisen des Öl und Gases. Und wenn ich dann im Gegenzug höre, dass wir Preissteigerungen haben in der Türkei von 60% und man spricht denn da von einem Zusammenbruch des Systems, dann frage ich mich ja, ist das denn wirklich so wahnsinnig viel mehr als das, was wir hier eigentlich haben? Auch wenn wir statistisch in der Lage sind, die Dinge eben halt etwas anders runterzurechnen. Aber in der Realität ist es doch längst angekommen, dass ein normaler Bürger sich bei weitem nicht nur nicht mehr alles, sondern manchmal auch die grundlegenden Dinge nicht mehr leisten kann. Wenn ein normaler Bürger mit wenig Geld dann plötzlich eine Rechnung hat für die Reparatur eines Kühlschranks von 120 Euro, dann bricht ja sein gesamter Haushalt zusammen. Das ist ja vielen Menschen überhaupt nicht bewusst.
Andreas, vielleicht noch mal eine wichtige Frage, denn also wenn wir hier in Kanada einkaufen gehen, da gibt es keine Engpässe. Wir können Sonnenblumenöl kaufen und Mehl, bis wir grün werden. Wir bekommen Berichte aus der Schweiz, wo es wohl ähnlich ist. Da bekommt man auch alles. Wir bekommen Berichte aus Italien, mehrere jetzt vom Gardasee, die alle schreiben, nein, bei uns gibt's das hier alles. Also wir haben hier keinen Engpass. Woran liegt es, dass es jetzt aber in Deutschland so einen Engpass oder auch in Österreich gibt?
Naja, wir müssen einfach sehen, es wird ja mal dargestellt, als wäre Deutschland ein reiches Land. Und das ist nicht so. Die Menschen in Deutschland sind eher tendenziell arm. Reich ist der Staat und die Administration, die dahinter stehen. Italien zum Beispiel, da sind die Menschen relativ reich. Relativ heißt, das soll nicht heißen, dass es da keine Armut gibt. Aber der Staat und die Regierung, die Parlamente sind meistens arm, aber den Menschen mit ihren Sparquoten geht es relativ gut. Genauso haben wir das auch in Griechenland und auch natürlich in der Schweiz, weil dort ein relativ hohes privates Vermögen ist. Und wo privates Vermögen ist, ist natürlich auch Nachfrage. Und wenn Nachfrage da ist, ist natürlich auch das Angebot da. Die Frage ist, wer soll es denn in Deutschland noch alles kaufen? Es sind immer weniger Menschen, die überhaupt noch Geld haben, um diese Nachfrage zu regeln. Das ist ein ganz wesentliches Problem. Während der Staat natürlich Unmengen an Gelder ausgibt, die er gar nicht hat, zu Lasten der eigenen Bürger, indem er die Lasten zum Beispiel der Einwanderer mehr oder weniger auf seine eigenen Schultern handeln will. Und das ist natürlich auch nicht ganz unkritisch.
Ich versuche es nochmal mit der Frage. Ja. Das war jetzt sehr interessant und auch sehr wichtig, denn das wissen wahrscheinlich viele auch nicht, dass Deutschland eigentlich gar nicht so ein wohlhabendes Land ist, wie es immer heißt. Aber Woran liegt es, dass in Deutschland das Angebot dieser gerade raren Produkte wie Sonnenblumen und Rapsöl und so weiter, warum das Angebot so gering ist, während es in direkt umliegenden Ländern anders aussieht?
Gut, dann versuche ich es nochmal. Also, und zwar deshalb, weil einfach die Nachfragekraft in Deutschland weitaus geringer ist als in den Ländern, wo die Menschen auch wohlhabender sind. Das Zweite ist, dass Deutschland ein Wirtschaftsstandort ist, der vertrauensunwürdig eingeschätzt wird durch die politische Situation, weil sich Deutschland mehr oder weniger in einem selbstinszenierten Einbruch befindet. Wir sehen hier, dass die Politiker sich nicht einmal mehr an die Menschen wenden und sich darüber unterhalten, dass es den Menschen gut gehen sollte. Das ist in anderen Ländern natürlich anders.
Das ist der springende Punkt. Das scheint wirklich der Fall zu sein. Wir haben ja heute schon einige Länder zitiert, die gesagt haben, uns ist es wichtig, wie Indien beispielsweise oder Ungarn, dass unsere Menschen im Land gut durchkommen und genügend zu essen haben. Und diesen Vorsatz der Politiker hört man eben in Deutschland derzeit nicht nur nicht, sondern eher das Gegenteil. Nach dem Motto, schnallt den Gürtel enger, friert ein bisschen, Hauptsache der Frieden kommt. Und aus den Niederlanden kommt eine Meldung, da heißt es, steigende Kosten zwingen jeden dritten Lebensmittelhersteller zu Produktionskürzungen. Also auch hier heißt es gerade im Lebensmittelbereich, werden Produktionsanlagen jetzt stillgelegt, weil die Supermärkte zum Beispiel ihren Forderungen nach Preiserhöhungen nicht nachkommen und die Verbände auch der belgischen Lebensmittelindustrie warnen. Das heißt, jeder dritte Hersteller hat Produktion und Herstellung schon gedrosselt. Und währenddessen kommt eine Meldung aus Russland. Russland wird ab dem 15. April eine Quote von 1,5 Millionen Tonnen für den Export von Sonnenblumenöl sowie ein Exportverbot für Sonnenblumenkerne und Raps einführen. Das heißt, die stoppen den Export von Raps und Sonnenblumen, hat Interfax gemeldet. Und das russische Landwirtschaftsministerium hat mitgeteilt, dass der Unterausschuss für Zoll und Zollregulierung plant, eine Beschränkung des Exports von Ölsaaten und auch eben den daraus verarbeiteten Produkten einzuführen.
Ja, und das sind die logischen Konsequenzen aus der verfehlten Politik. Und was du völlig richtig sagtest, die Energiepolitik fällt natürlich allen auf die Füße und es kann kaum noch einer überhaupt entsprechend rentabel noch agieren und erwirtschaften. Wenn ich mir alleine ansehe, dass wir uns die Energiepolitik aus, die Energie quasi aus Frankreich kaufen müssen zu überhöhten Preisen, weil wir als kleinstes Land, was den Energieverbrauch haben mit 2% der Weltenergie, dass wir damit sagen, wir wollen jetzt hier der Vorreiter sein und die gesamte Welt retten, das zeigt sich. Und das ist dieser Selbstzerstörungsprozess, von dem ich gesprochen habe. Und irgendwann isoliert sich ein solches Land auch von alleine. Deutschland ist ja völlig unattraktiv geworden mittlerweile für jeden, der unternehmerisch tätig werden will. Jeder will doch nur noch raus. Wenn einer eine Firma hat, selbst Wolfgang Grub heißt er ja, ne, der von Trigema, der sich hingestellt hatte übrigens noch vor kurzem und hat das alles noch gut gefunden, hat sich auch noch für die Grünen ausgesprochen, der merkt mittlerweile auch, dass das Ganze nach hinten losgeht und hat da mehr oder weniger seine Statements komplett entgegengesetzt jetzt aufgebaut. Also das ist schon eine deutliche Situation. Wenn solche Vorzeigeunternehmer, die ja immer so auf ihren Patriotismus und auf ihr Vaterland gepocht haben, wenn die jetzt plötzlich sagen, jetzt wird es langsam eng, wir zerstören hier letztendlich alles.
In den wichtigsten Ministerien in Deutschland sitzen Grüne, obwohl sie nur mit ein bisschen über 14% bei den Wahlen, bei den Bundestagswahlen abgeschlossen haben. Und das sind die Menschen, zu denen ja auch Claudia Roth beispielsweise gehört, die sogar als amtierende Bundestagsvizepräsidentin, wie ich mich erinnere, bei großen Demonstrationen hinter Bannern hergegangen ist, auf denen stand Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Entschuldigung, das stand da drauf. Oder sie eben auch Fahnen aufgehängt hatte an der Grünen Parteizentrale in Berlin, wo drauf stand, halt's Maul Deutschland. Andreas, irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da nicht nur kein Interesse für die Menschen besteht, sondern sogar eine Art versteckte Wut.
Ja, man muss das einfach auch verstehen, wie die verfassungsrechtliche Situation in Deutschland ist. Bundesrepublik und Deutschland sind zwei verschiedene Faktoren. Und wenn wir wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland ja der UN beigetreten ist, die nach wie vor Deutschland als Feindstaat sieht, dann fragt man sich natürlich, oh, wie kann das eigentlich alles sein? Aber wenn man diese Zusammenhänge versteht, es ist nur schwierig, das ganz schnell zu sagen, weil man sofort in eine Ecke geschoben wird und genau in die gehört man nicht rein, weil man nämlich genau auf diese Ecke nämlich hinweist, dass rechte Gedankengut, was wir zurzeit haben, dieses verfassungsrechtliche Problem, was wir in Deutschland haben, ist genau das Hauptproblem und fördert dieses extreme Gedankengut, was zurzeit eben halt auf dieser Nationalebene abläuft. Und diejenigen, die darauf hinweisen, die werden ausgerechnet mit diesen Vokabeln dann totgesprochen. Also genau das Gegenteil ist richtig von dem, was hier stattfindet. Und insofern kann es auch sein, dass ein Bundeskanzler Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja nun Kanzler der Bundesrepublik ist, durchaus sehr schädlich auf Deutschland wirken kann.
Ja, ich danke dir zu deinen Ausführungen, Andreas. Wir sind fast am Ende. Ich möchte noch eine kuriose Nachricht vorlesen, die uns ein Leser geschickt hat. Er hat geschrieben: Hallo Eva und Andreas, keine große Einleitung. Wusstet ihr, dass es ein europäisches Amt für Betrugsbekämpfung gibt? Und das heißt OLAF. Ein Brüller, Satire ist noch untertrieben.
Ja, wirklich schön. Wir haben das mal nachvollzogen. Dieser Begriff Olaf setzt sich aus französischen Begriffen zusammen, woraus Olaf abgeleitet wird. Aber ich finde, es passt sehr gut, weil es da wirklich eben halt um den Betrug und um Kampagnen geht, wo also beispielsweise das Staatswesen und das öffentliche Geld mehr oder weniger in Schwierigkeiten gerät. Also es ist schon wirklich unglaublich und ist natürlich ein nettes Wortspiel.
Ja, es ist nur ein nettes Wortspiel, weil man soll sich über Namen auf gar keinen Fall lustig machen. Und das tun wir natürlich hier auch nicht. Ihr Lieben, wir wünschen euch trotz all dem Elend einen schönen Start in die Woche. Bleibt stabil. Wir werden heute wieder im Abendgebet uns über die innere Stabilität unterhalten.
So soll es sein. Alles Liebe.
Wie machst du das eigentlich? Sprechen und pfeifen zugleich?
Das können nur ganz wenige.
Du ja.
Ich ja. Eine Pfeife.
Nein.
Doch, doch.
Du bist toll.
Du hast recht.